Wir kennen es alle noch aus unserer Kindheit, wo wir mit Federballschlägern durch den Garten gelaufen sind und die Käfer umhergeschossen haben. Für uns Kinder definitiv ein Riesenspaß gewesen, allerdings für die Grundeigentümer, egal ob Privatgartenbesitzer oder Landwirte, wahrscheinlich das Horrorszenario. Die Rede ist von Engerlingen bzw. von den Käfern, die, also Mai-, Juni- und Gartenlaubkäfer, die uns Jahr für Jahr die Grasnarbe abfressen und so für, ja, eigentlich uns zur Verzweiflung bringen. Was es gibt, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir heute.
Wenn aus einem Samen mehr wächst als Gras, dann bist du bei den Grasgebern.
Hallo, herzlich willkommen bei Grasgeber, wie aus Saatgut Zukunft wird. Mein Name ist Markus Schwarzberger und ich darf heute Dr. Magister Hermann Strasser bei mir begrüßen, ein Mikrobiologe und Leiter des Bibesco-Teams der Universität in Innsbruck. Und ja, wie soll man sagen, schon fast der Erfinder oder Weiterentwickler der Pilzgerste. Und der hat es wirklich drauf, gerade speziell, wenn es um das Thema Engerlinge geht. Da kann man bis in die Tiefe sprechen und ich freue mich, Hermann, dass du heute bei mir dabei bist.
Ja, ebenfalls ein Hallo von meiner Seite.
Hermann, du hast es geschafft, die Pilze oder einen Pilz zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, der was ja den Engerlingen, sage ich mal, im weitesten Sinne ein Problem macht. Das heißt, dass man natürlich dahin zumindest mal was in der Hand hat, dass man erfolgreich was unternehmen kann. Erzähl mir mal kurz, wer bist du und was machst du und was ist so dein Beruf?
Erstmal, ich bin kein Erfinder in diesem Sinne, sondern ich bin ein ganz solider Wissenschaftler, der seit vielen Jahrzehnten jetzt im Fachbereich Mikrobiologie, Biotechnologie arbeitet. Mein Schwerpunkt ist ein mykologischer. Ich arbeite am Institut für Mikrobiologie an der Uni Innsbruck, an der Entwicklung von diversen Problemlösungen verschiedenster Natur und mitunter, und das gehen wir gleich auf die Sache ein, ich bin also in den 90er Jahren damals kontaktiert worden, als dementsprechender Biotechnologe und Pilzkundler, dass ich einfach einen Pilz, der bekannt war und der bekannt ist, und das ist ja auch nicht meine Erfindung, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, also es geht zurück in die frühen 40er, 50er Jahre, wo man also erkannt hat, dass es insektentötende Pilze gibt. Und diese insektentötenden Pilze wollte man sozusagen in Tirol zum Einsatz bringen, um ein Maikäferproblem in den Griff zu bekommen. Man hat niemanden gewusst, wer das produzieren kann, und man hat dann schlussendlich sich an mein Institut gewandt. Ich bin dann sozusagen mit dieser Sache betraut worden und habe meine fachlichen Kenntnisse im Zusammenhang mit Pilzkultivierung bis hin zu mit den Fragestellungen, die dann verbunden waren, wie komme ich zu einem Produkt, das man dann anwenden kann für dieses Problem. Ja, das war ebenfalls damals ein Neuland für mich und das war sozusagen auch der Startpunkt, wo ich aus einer ganz anderen Thematik, die ich ursprünglich mit meiner Dissertationsarbeit, war ein Biohydrometallurge, auch einmal, also lassen wir jetzt weg.
Das klingt sehr spannend.
Und habe mich dann sozusagen begonnen mit dem Thema Schädlingsbekämpfung zu beschäftigen, beziehungsweise ich bin sehr froh gewesen, dass ich mit dem Maikäfer-Thema beginnen durfte. Und wie gesagt, also ich bin eigentlich kein Entomologe, Insektenkundler, sondern ich habe mich eigentlich mit dem Pilz, das heißt, man wusste also, es gibt einen Pilz namens Boveria bongerti, und das ist ein Schimmelpilz, ein Schlauchpilz, ein Ascomycet, und mit dem konnte ich, also mit diesen verschiedenen Pilzarten und Gattungen, mit denen konnte ich umgehen. Entsprechend dann einfach mein Know-how eingebracht und geglaubt, dieses Thema sehr rasch abzuarbeiten, zur Freude der Anwender. Und ich kann also sagen, ich habe also 94 begonnen, beziehungsweise eigentlich 95, und ich bin draufgekommen, ich habe jetzt sozusagen ein Jubeljahr. Wir haben also 25, das heißt, also, wenn man jetzt zusammenrechnet, kann man da einige Jahre zusammen, ich mich mit dem Thema beschäftige, und ich beschäftige mich immer noch mit den ähnlichen Fragen, die es also da Anfang der 90er Jahre an mich. gestellt worden ist. Ja. Nämlich, wie komme ich zu diesem Wirkstoff, wie mache ich den marktfähig und wie mache ich den zur Registrierung.
So. Super. Also ein breites Aufgabengebiet, was absolut in die Tiefe geht, wie du gesagt hast, wenn immer noch dieselben Fragen sein, gibt es immer wieder neue Antworten. Und das ist ja, glaube ich, schon extrem spannend. Was ja aber sicher auch ein Riesenthema ist, viele von den Zuhörern oder auch von den Kunden reden immer von, ich habe Engerlinge. Und für viele ist Engerling gleich Engerling. Geh mal davon aus, du siehst das ein bisschen anders.
Ja, ich sehe das natürlich sehr differenziert, weil ich als, das kommt immer mein alter Spruch, ich als Biologe, also als Lebenswissenschaftler, ich sozusagen werde mich genau mit solchen Fragen konfrontiert. Ich habe ein Problem im Boden, beziehungsweise was kann ich tun? Und gibt es die eine Lösung? Und natürlich muss ich dann als Lebenswissenschaftler sagen, ja, natürlich gibt es sozusagen für jeden Fraßfeind, beziehungsweise für jeden Krankheitserreger gibt es einen sogenannten Gegenspieler. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Erstens einmal, und das ist das, was ich versuche, dann den Leuten klarzumachen, wie man sehr rasch zu einem Wirkstoff käme, wäre einfach ganz simpel und einfach. Mhm. Ich suche den Schädlinger heraus, gehe in die Wirkstoffliste, Pflanzenschutzmittelliste, die ja durch den Gesetzgeber angeboten wird, der uns sichere Wirkstoffe anbietet.
Ja.
Und dann hätte ich da sozusagen schon einmal das die erste Antwort, ja, wenn du also dieses Problem hast und du dementsprechend die Bekämpfung an dem Ort, das muss man jetzt Ort heißt, also entweder im Boden oder oberirdisch oder auf der Pflanze auch immer. Und deswegen sollte man sich im Detail also zuerst einmal mit dem Problem beschäftigen. Das heißt also, wer ist der Lästling, wer ist der Schädling, wer ist der Krankheitserreger, wie heißt er? Und dann natürlich grundsolide mal sich dahingehend vorbereiten, zu welchem Zeitpunkt möchte ich sozusagen, habe ich die Möglichkeit überhaupt dann eine dementsprechende, nennen wir es Kontrolle oder so, wie es jetzt ganz normal einfach ist, im Pflanzenschutz ist, eine Bekämpfung durchführen. Und das ist so das, was wir also im Auge haben und beziehungsweise ich versuche auch immer den, jetzt wäre es der Kunde oder den Bauern oder den Professionisten zu sagen, die richtige Strategie zu entwickeln, weil eines ist klar, wenn man also Probleme hat, und das ist sozusagen, wir reden eigentlich über 70 Jahre schon über den integrierten Pflanzenschutz, dann wäre es wichtig, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass meistens nicht eine Lösung alleine uns vom Problem hilft, aber natürlich beginnend mit dem Problem, was ich also habe, zuerst natürlich die Maßnahme, die mir so rasch als möglich die erste Problemlösung liefert, einmal anzuwenden und dann aber in weiterer Folge daran nachdenke, inwieweit ich präventiv oder dann sozusagen auch nachhaltig diesen Krankheitserreger, diesen Schädling oder diese, geht auch in den Unkräuterbereich rein, das ist, befasst sich genauso der Pflanzenschutz, wie ich also dagegen arbeiten kann, damit ich von vornherein nicht das Problem habe.
Ja, jetzt haben wir eingangs ja schon gesprochen, wir haben ja da, wenn wir von Engerlingen reden, dann reden wir von einem Stadium von mehreren Arten. Also es gibt ja nicht nur den Engerling von einem Maikäfer, sondern es gibt ja auch noch in weiterer Folge vom Juni- und vom Gartenlaubkäfer. Ja. Auch da gibt es ja Unterschiede. Der Kunde an sich selber spricht immer nur von dem einen Engerling, weil er für den Kunden oder für den Grundeigentümer ist das ja meistens immer nur, ja, ich habe einen weißen Wurm im Boden drinnen und die schauen eh alle gleich aus. Ja. Wie kann jetzt der Kunde, sage ich mal, schnell, einfach erkennen, um was für eine Gattung von, ob es ein Mai, Juni oder Gartenlaubkäfer ist, gibt es da eine Möglichkeit, wie er das dann, sage ich mal, schnell untersuchen kann, selber ohne irgendwelche wissenschaftlichen Fachkenntnisse?
Ja, also jetzt muss ich mich, ich habe sehr, sehr breit zuerst ausgeholt mit integrierten Pflanzenschutz und so weiter, aber jetzt gehen wir wirklich auf das Thema ein, wie wir angesprochen haben, Engerlinge. Also Engerlinge ist nichts anderes, das wird die Bezeichnung von Larven von einer ganz bestimmten Käferart beziehungsweise Käferarten, die zur der großen Familie der Blattrandkäfer gehören. So, damit Sie die Leute was vorstellen können, was haben wir? Wir haben drei Schädlinge massiv im Alpenraum, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist der Maikäfer, das ist der Junikäfer, der echte Junikäfer oder Brachkäfer oder der Gartenlaubkäfer.
Ja.
Wir im Volksmund sagen zum Gartenlaubkäfer Junikäfer, weil er im Juni fliegt. Deswegen verwenden wir auch die lateinischen Namen, ob Melalonta, ob Amphimalon oder ob Philoberta. Nur damit wir es einmal gehört haben. Ist nämlich der Grund.
Ja.
Es ist nämlich wichtig, warum ist es wichtig zu wissen, mit welcher Käferart man es zu tun hat. Weil gerade im biologischen Pflanzenschutz sehr viele Wirkstoffe sehr wertspezifisch sind.
Okay.
Und das heißt also, wir verwenden tatsächlich für die bestimmte Käferart einen Professionisten, einen Spezialisten, der sich evolutionär dorthin entwickelt hat, tatsächlich den richtigen Wirt zu erkennen und diesen dann sozusagen an den Leib zurück. Das ist einmal das Wichtige und das macht er natürlich dann, um sich zu reproduzieren und so weiter.
Ja.
So, und jetzt zu der Geschichte mit diesen Engelingen, warum das wichtig ist, also zu erkennen. Und da brauche ich jetzt kein Wissenschaftler sein und so weiter, sondern das ist sehr einfach erklärt. Also diese Engelinge, von den Larven des Blautornkäfers und diese Engelinge, die kann ich unterscheiden, indem ich sozusagen sie im grabe, also die Engelinge aus dem Boden, die sind also alle nur im Boden drinnen.
Ja.
Da wäre jetzt die erste Frage sozusagen zuerst einmal die ganzen Entwicklungszyklen, dieses Stadium einer Art dann, aber das werden wir noch kurz besprechen. Aber jetzt bleibe ich mal drin. Ich kann also den Engeling, mehr oder weniger, wenn ich einmal auf dem Hinterleib, auf das Abdomen schaue, dann kann ich bauchseitig, dann kann ich erkennen, dass also der eine Vielzahl von unterschiedlichen Behaarungstypen hat, das ja von Schaufelposten bis Dornenreihen und so weiter. Und an dieser Dornenreihe und natürlich dann die Afterspalte. Und wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber da gibt's schon sehr, sehr gute. Wir haben also viel Bildmaterial auch in meiner Homepage, kann man das nachlesen, in der Beratungsseite von Bibesco, damit ich das gleich.
Das heißt, die dürfen wir dann auch verlinken?
Die dürfen wir verlinken.
Super.
Das ist im Endeffekt, das habe ich extra in die Beratungsseite gemacht. Und das dementsprechend in eine Vielzahl von Informationsschriften, wo also das abgebildet ist, dass man also den Hintern anschaut, dann schaut man sich die Afterspalte an, dann schaut man sich die Dornenreihe, wie sie verläuft und wie die Schaufelposten sind. Und nur anhand dieses Bildes kann ich sofort eigentlich schon erkennen, welche Art des Käfers es ist. Ob das der Maikäfer, der Gartenlaubkäfer, der Junikäfer. Und wir werden zukünftig noch einen vierten Käfer bekommen. Okay. Das ist ein neues Thema, nämlich der Japankäfer. Der ist momentan in Italien schon. Er wütet sich und dort schon sein Unwesen. Und in der Schweiz und hat erste Sichtungen, also im Sinne des Monitorings, haben wir festgestellt in Deutschland. Und der wird sozusagen sich ebenfalls irgendwann einmal allalong bei uns auch sozusagen als Indigener im Sinne von natürlich vorkommender Schädling sozusagen präsentieren. Und wie gesagt, man kann also die immer wunderbar schon unterscheiden. Und das ist aber das Wichtige, weil gerade wenn wir bei den Engelingen sind, dann gibt's natürlich, die sind jetzt einmal unsere Hauptschädlinge.
Ja.
Die besprechen wir also wirklich als Schädling, weil wir wissen, und die uns seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Probleme bereiten.
Ja.
Wir haben aber natürlich auch Nützlingsvarianten, beziehungsweise muss man immer aufpassen, was ein Nützling und was ein Schädling ist.
Ja.
Denn alles, was zu viel ist, kann ein Nützling dementsprechend auch zum Problem werden.
Ja.
Und jetzt nur ein Beispiel zu sagen, meine Frau hat gerade am Wochenende eine schöne Blumenkiste ausgeräumt und hat dementsprechend, da waren Stiefmetall drinnen und was hat sie feststellen müssen, da waren 20 Engelinge drinnen.
Okay.
Das waren aber die Engelinge des Rosenkäfers.
Aha.
Und der Rosenkäfer gilt normalerweise, wenn man so in der, wenn man Wikipedia und wenn man dementsprechend in der Literatur schnell nachliest, gilt er eigentlich als Nützling.
Okay.
Der Käfer selbst, er gilt als Bestäuber von Pflanzen.
Ja,
Und der Engeling selbst ist eigentlich nicht derjenige, der aktiv Pflanzen schädigt.
Ja.
Von vornherein, sondern er kann auch mit toten, abgestorbenen Humuskoloidteilchen und so weiter, Bodensubstraten leben. Aber natürlich ist klar, wenn er nichts anderes zum Futtern hat, als wie die, möglicherweise die Kulturpflanze, die er am Ende setzt, oder
und,
dann frisst er natürlich auch tot.
Okay.
Und das ist sozusagen das Problem. Normalerweise ist im Kompost zu Hause, und das ist ja der Grund, wir haben jetzt viel Torfersatz. Mhm. Das heißt, viele Komposte gehen jetzt sozusagen in die Blumen, in die Gartenerde hinein.
Ja.
Und deswegen gehen sehr viele Eier des Rosenkäfers, werden damit verkauft, damit transportiert, und dann plötzlich wundern sich die Leute, woher kommt der?
Okay.
Und dann haben wir plötzlich speziell in den Blumenkisten und an uns haben wir eine Vielzahl dieser Rosenkäfer drinnen, die man natürlich wegtun soll. Also die soll man nicht drinnen lassen, weil es heißt, dass die sind keine Schädling. Natürlich, wenn es zu viel sind, dann wird dementsprechend genauso die Pflanze im Sinne von die Wurzeln anknappert und nehmen Schaden.
Ja.
In diesem Sinne, oder wird die Pflanze wird geschwächt und dann blüht sie nicht so schön, hat nicht die schöne Farben, also, wie man sie erwarten würde.
Genau.
Also,
ja, aber vielen Dank. Das mit der Menge, da kommen wir sicher noch später nochmal dazu, was das aber. Es war mal schon sehr gut, dass wir zum einen jetzt wahrscheinlich mit einem neuen Käfer rechnen müssen, weil er schon vor der Haustür ist, aber auch eben, wie man die Engeling kennt. Und ich sage immer ganz, ganz witzig, wenn man den Engeling auf dem Hintern schaut, das ist der einzige Moment, wo man von einer Frau definitiv keinen drüber gezogen kriegt.
Wir wollen nicht sexistisch sein. Ja. Es ist ja nicht notwendig, weil wie gesagt, das ist nämlich, da beschreiben wir sozusagen überhaupt. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass mir die Leute, wenn ich das noch gleich kurz ins Wort fallen darf. Wenn wir also von diesen Käfern sprechen, dann muss man das auch nicht, das ist nämlich, weil merke ich immer wieder um die Leute, der Engerling ist nicht das einzige Stadion.
Ja.
Also es geht sozusagen. Wir haben also ein Ding. Bleiben wir bei Maikäfer. Der Maikäfer, das Männchen und das Weibchen. Ich kann das Männchen und Weibchen unterscheiden. Da brauche ich nur den Lamellen, der Fühler, das nachzählen. 7 ist Männchen.
Vom Käfer
allein, aber ja. Du bist ja. Männchen und du bist das Weibchen.
Okay.
Dann haben wir, wenn wir das ganz simpel und einfach sagen, wir haben in Tirol eigentlich 2 bzw. 3 Arten von Maikäfern. Wir haben den Feldmaikäfer, den Waldmaikäfer und wir haben sogar den sogenannten Maikäfer mit dem breiten Brustschild, den man ganz, ganz, ganz selten findet, also speziell im Trentino unten gibt es, beziehungsweise aber sollte bei uns auch sozusagen an bestimmten Standorten, speziell in Österreich, in Kärnten und so weiter, sollte auch vorkommen sein. Ich suche ihn auf jeden Fall in Tirol, schon seit längerer Zeit, habe ich ihn nicht gefunden.
So, ja, beruhigend.
Ich sage jetzt nur die drei Käferarten. Ja. So, und jetzt sind diese, sagen wir mal, die Adulten, die sind also sozusagen die Käfer, die wir kennen, die schwärmen.
Ja.
So. Und dann, nachdem die Käfer geschwärmt sind und dementsprechend Männchen und Weibchen kopuliert haben, dann fliegt das Weibchen, legt die Eier ab und jetzt haben wir schon das erste Entwicklungsstadium, kommt die Eiablage.
Ja.
Und aus dem Ei schlüpfen dann ungefähr nach 6 bis 8 Wochen.
Genau.
Die ersten Engerlinge.
Das heißt, wir sprechen da jetzt vom, dass man das jetzt,
von einem Entwicklungszyklus.
Genau.
Das,
aber wenn wir jetzt sagen, okay, von der Jahreszeit, da reden wir dann wirklich so von Mai, Juni. Wo, also, klarerweise im Mai, in diesem Zeitraum, da ist, beginnt da der Flug.
Jetzt sind wir wieder bei der Diskussion. Klimaerwärmung, wir haben dementsprechend mildere Winter.
Genau.
Maikäfer, da ist die Hauptflugzeit. Aber wir haben heuer zum Beispiel die erste Sichtung, heuer ist ein Flugjahr, in ganz Tirol. Mehr oder weniger das gesamte Inntal, von Unterinntal bis Oberinntal, bis ins obere Gericht hinauf. Und sozusagen, das war, also wenn man tirolspezifisch jetzt das Ganze diskutiert, und natürlich in anderen Bundesländern genauso. Wir haben eine Maikäfer-Flughaut, die wir wissen genau, also zu welchem Zeitpunkt, welche Populationen zu welchem Zeitpunkt fliegen.
Ja.
So, jetzt haben wir den einen Punkt. Wann fliegt der Maikäfer? Er fliegt nämlich normalerweise alle 3 oder 4 Jahre. Es entspricht seinem Entwicklungszyklus.
Ja.
Das heißt also, der kürzeste Entwicklungszyklus für Maikäfer sind 3 Jahre.
Ja.
Der längste ist sogar 5 Jahre. Das kann sich nach hinten verschieben. Normalerweise würde ich so sagen, der Feldmaikäfer fliegt 3 Jahre. Und das ist meine Theorie. Und der Waldmaikäfer, der sozusagen auch in anderen Biotopen vorkommend ist, alle 4 Jahre.
Ja.
So. Warum ich das erzähle, ist folgendes, weil das heißt also, wenn der Maikäfer heuer schwärmt, dann sollte er nächstes Jahr nicht schwärmen. Und wenn er aber nächstes Jahr, dann ist eine andere Population.
Okay.
Beziehungsweise neben dem Hauptflugvolk gibt's natürlich die so nicht synchron, mehr oder weniger, sie entwickelt haben, gibt es dementsprechend dann auch Nebenflugvölker. Das kann also sein, dass in Regionen jedes Jahr ein schwacher Flug ist und auf einmal ein starker Flug ist.
Okay.
Oder wenn man das Oberland interessanterweise die letzten 20, 30 Jahre nimmt, dann muss man eigentlich dazu sagen, die haben immer synchron eigentlich alle 4 Jahre einen Flug.
Okay.
Also es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen, die kommen jetzt so zum Poppen auf. Und da ist jetzt die berühmte Frage, ob der im Oberland hat der Maikäfer einen 4-Jahres-Zyklus und es könnte sein, dass aufgrund dieser sogenannten milderen Winter, also der Climate Change, also die Klimawandelsituation, dass also die Bedingungen günstiger werden für die Entwicklung von Insekten ganz allgemein. Das ist Temperaturerhöhung, was immer, dann werden die Generationen können sich also schnell entwickeln, könnten sich schnell entwickeln und es könnte sein, dass also jetzt schön langsam, so wie es im Unterland von 1950 haben wir im Tiroler Unterland auch noch von 4-Jahres-Zyklus gesprochen.
Ja.
Und seit den 60er Jahren spricht man immer von 3-Jahres-Zyklus.
Okay.
Und das ist jetzt genau das, was man sich vielleicht vorstellen kann, dass auch im Oberland es passiert, dass sozusagen jetzt tatsächlich der Käfer sozusagen nicht einen 4-Jahres-Zyklus braucht, sondern vielleicht schon in 3 Jahren sich fertig entwickeln kann. Und wie entwickelt er sich jetzt? Eiablage, dann ist das Ei, dann schlüpft der erste Engerling, das heißt, er hat 3 Engerlingstadien.
Mhm.
Ich kann diese Engerlingstadien unterscheiden, indem ich die Kopfkapsel abmisse.
Okay.
Also da brauche ich nur schauen, wenn Sie die Kopfkapsel kleiner als 3 mm beim Maikäfer ist, dann ist L1, also das erste Larvenstadium, sprich Engerling ersten Stadiums.
Ja.
Wenn er dann in Richtung 4,8 mm geht, dann ist er im zweiten und wenn er in Richtung 7 mm geht, dann ist er im dritten Stadium.
Mhm.
Also 3 Engerlingstadien, das ist das zweite. Dann kommt der nächste Punkt, nämlich meistens sozusagen im Hochsommer Richtung August, später August, wandert dann das Engerling des dritten Stadiums ab.
Mhm.
Und warum wandert er ab? Weil er nämlich sich dann verpuppt.
Ja.
Und dann verpuppt er sich und in die Puppenstadien und der Käfer im Boden sind keine Schädlinge eigentlich, weil sie nicht fressen.
Okay.
Also die Puppe frisst nicht. Das ist nur diese Metamorphosengeschichte, weil das entwickelt sich also weiter.
Ja.
Und der Käfer ist dann sozusagen im Herbst dann schon fertig. Das heißt, ich kann also, wenn ich sage, ich habe heuer ein Flugjahr, dann kann ich eigentlich als Bauer schon oder als Landwirt oder als Interessierter im Boden reinschauen. Dann sollte ich eigentlich im September, Oktober Käfer finden.
Okay.
So, dann schaue ich rein im Boden und wenn ich den Käfer finde, dann weiß ich, aha, nächstes Jahr im Frühjahr fliegt er aus.
Hermann, wenn du jetzt sagst, ich kann im Boden suchen nach Käfern, wie weit runter gehen diese Käfer an? Also wie tief muss ich da graben, dass ich dann, wenn ich jetzt in einem Befallsgebiet bin, dass ich dann tatsächlich einen finde?
Wie weit muss ich graben? Das hängt von der Jahreszeit ab.
Ja.
Beziehungsweise geht's genau, also ich würde das frage ich meinen interessierten Bauern, sage ich, wenn sie rausgeht und jeden Tag nachschauen geht, wird sie jeden Tag eine andere Zahl finden.
Okay.
Warum? Ist ganz einfach. Ja. Die Geschichte ist, weil der Engerling permanent im Boden in Bewegung ist.
Ja.
Und jetzt kommt das Interessante, weil es immer auch die Frage ist, wenn ich jetzt da einen Engerling habe, wandert der hoffentlich zu meinem Nachbarn nochmal?
Ja.
Also wandert er weg, ab?
Ja.
Dann muss ich sagen, nein, habe ich erst den Pech haben. Okay. Weil eigentlich im Sinne der Vertikalen, also diese seitliche Ausdehnung, wissen wir, also durch guten Untersuchungen, da haben sie 30er, 40er Jahren perfekte Untersuchungen gemacht.
Ja.
Mit Tausenden, da haben sie Fußballfelder sozusagen eingehaust und dementsprechend untersucht, was frisst er, wie viel frisst er pro Tag, wie bewegt er sich und. Gehen wir auf den Punkt, 4 Meter. So ungefähr,
okay.
Also im Schnitt, das heißt also, der Käfer versetzt sich sozusagen von A nach B, in dem Sinne 4 Meter in der seitlich.
Ja.
Übers Jahr.
Okay.
Also das ist nicht sehr weit.
Ja,
also er läuft nicht sehr weit weg.
Ja.
Aber was macht er? Er macht ständige Vertikalbewegungen. Er geht immer ständig auf und nieder. Und jetzt muss man wissen, der Engerling des Maikäfers oder speziell des Maikäfers, das ist ein Einzelgängertyp. Das heißt also, er schätzt nicht seine Nachbarn. Wenn er merkt, dass er sozusagen einen anderen Engerling zu nahe kommt, wandert er ab.
Okay.
Er stellt aus. Kann er nicht ausstellen, beißt er ihn tot.
Okay.
Das heißt also, wenn ich einen Engerling sammle und jetzt sozusagen in einen Becher 2 Engerlinge hineinschmeißen, kann ich mit Garantie sagen, dass innerhalb einer Stunde, wenn überhaupt, wenn sie sich nicht gegenseitig beide so sehr verletzen, dass beide sterben.
Okay.
Aber einer ist auf jeden Fall tot.
Ja.
Ja. Okay. Also das sieht man dann sehr rasch, dass sie durch die Blauverfärbung und so weiter, das heißt also, da ist mechanisch eingearbeitet, die haben sehr starke Mundwerkzeuge, die man nehmen und die wie Beißzangen und, und die beschädigen sie. So. Das heißt also, sie wandern ständig auf und ab und jetzt sind wir genau bei der Frage, was wir machen in der, sozusagen in der standardisierten Suche, dass wir, wenn wir im Feld sind, oder wenn wir einfach einen Plot machen, und dann machen wir graben 50 Zentimeter mit Länge, Breite, und 50 Zentimeter tief.
Okay.
Weil erfahrungsgemäß bei uns die Engerlinge, erfahrungsgemäß, ich rede jetzt in dem Sinne hauptsächlich von Grünland, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Grünland, wie es wir haben, mit seichgründigen, mittelgründigen Böden, wir haben weniger tiefgründige in diesem Zusammenhang, dann wandern sie eigentlich die Engerlinge so weit ab, bis sie zu einer Sperrschicht kommen. Das heißt, die Sperrschicht ist nichts anderes als wie bei Grundwasserböden, kann man sich das vorstellen. Wenn sich das Grundwasser aufverdruckt, dann sehe ich meistens diese sogenannten Vergleihungen beziehungsweise diese Eiseneinlagerungen, die sich da durch Wasser beziehungsweise durch die Aufoxidation, dann sehe ich diese Verbräunungen. Und da wandert er meistens nicht durch.
Okay.
Das heißt, sie sind bei uns im Endeffekt, aber dann wandert er also im Bereich zwischen, am liebsten hält er sich auf, würde ich sagen, zwischen 5 und 10 Zentimeter und geht dann runter auf bis zu 50 Zentimeter oder 30 Zentimeter.
Okay.
Und dann ist meistens schon in den Seehorizont, da sind wir schon in die, wo man die Sterne findet.
Ja. Ja.
Nur aufpassen, er geht sogar da hinein.
Okay.
Das heißt also ab und zu, wenn man wirklich, warum da Steine sind im Boden. Wärmespeicher.
Ja.
Und sie wandern ganz gerne und schwupp, gehen einfach unter einen Stein rein und dementsprechend halten sie dort auf.
Okay.
Und wenn man die Stadel dann wegnimmt, dann plötzlich findet man unten. Das heißt also, um das gleich zu sagen, das heißt also, ich muss wirklich in den Boden hinein und ich habe bis auf 1,20 Meter mal abgegraben, wo ich noch Engerlinge gefunden habe. Das sind aber Auböden, das sind diese klassischen jungen Auböden, die wir intalseitig finden.
Ja.
Nehmen in, also die klassischen Auböden waren.
Ja.
Und das sind sehr sandige, dementsprechend Überschwemmungsbereiche und. Und da geht er wirklich also
Wahnsinn.
Bis über einen Meter runter, wenn es möchte. Aber ich brauche, wie gesagt, ich brauche normal nicht so weit runtergehen. Das heißt, mit diesem Bereich. Aber ich muss, also ich habe ein Beispiel. Letztes Jahr war das in Mühlviertel. Da war ich mit der mit den Experten von der Fibel von Schlegel eigen, haben wir die erzählt, dass sie verstehen das nicht, warum die Zahlen so variieren. Mhm. Plötzlich zuerst haben sie viel gefunden, dann haben sie plötzlich keine gefunden, dann haben sie noch eine Kontrollgabe gemacht im Oktober und dann haben sie im Endeffekt eigentlich geglaubt, ja, sie müssen erfolgreich gewesen sein, weil sie keine Engelinge mehr in der relevanten Zahl gefunden haben. Und wir waren im November dann und sage, ja, wisst ihr was, ich kann euch garantieren, wir finden auf jeden Fall, und wir müssen halt nur tiefgehen und runtergehen. Okay. Was ist passiert? In dem Zeitpunkt sind die natürlich, haben sie die auf den Winter vorbereitet und das ist, die Engelinge bereiten sich sozusagen im Winter vor, das heißt, sie wandern ab, bauen sich dann eine sogenannte Isolationskammer. Das ist meistens in einem Bereich zwischen, sage ich jetzt eine Ausnahme, 25 und 50 Zentimeter. Ja. Ja, und da bleiben sie dann da drinnen, verharren sie. Und das heißt also, meine Kollegen, die haben nur eine Spatentiefe eingeschaut im Boden. Und wenn wir halt zwei Stockwerke tiefer gegangen sind, waren sie
nicht mehr da gewesen.
So. Ja. Das war im Endeffekt der Erfolg. Ja. Und jetzt reden wir gleich in Bezug auf, was nutzt man die Grauerei? Ja. Ich habe einen Engel gefunden, nein, da gibt's, kommt er jetzt zuvor, da gibt's von uns sozusagen genau definierte, Richtwerte, Schwellenwerte, Alarmzahlen nennen wir sie. Ja. Speziell bei Maikäfer.
Wo man sagen kann, Problem oder kein Problem, oder?
Genau. Ja. Damit ich also den Leuten im Sinne der Beratung sage, Maikäfer, der gehört überall hin. Der ist bei uns, der heißt, es ist ja auch der europäische Maikäfer. Ja. Der war immer bei uns schon da und seit Jahrhunderten da. Aber natürlich, wenn er zu viel ist, und da haben wir Leute sozusagen entsprechend für das Grünland extensiv, intensiv genutzt, für Acker, für Obstanlagen, für Baumschulen und so weiter haben sie dementsprechend, oder für bei uns natürlich die Rolle, wenn wir Erdäpfel im Sinne von Acker haben und so weiter, oder Erdbeeren, was jetzt in letzter Zeit, oder Bärenobst, dann hat man dementsprechend Zahlen definiert und die sind eigentlich sehr gut gesichert und ich muss jetzt dazu sagen, gerade mit den, das ist sozusagen die einzige Änderung ist, dass man eigentlich diese Zahlen sogar noch ein bisschen reduzieren muss, weil wir gerade in den letzten Jahren sehr trockene Winter gehabt haben, beziehungsweise die Winternässe uns fehlt. Ja. Und die Pflanze viel früher eigentlich bei uns zurzeit mit diesen sogenannten Wetterkapriolen einen Wasserstress erfahren.
Ja.
Und mit Wasserstress natürlich, immer wenn Wasser fehlt, dann ist natürlich Frostschädling auf Wurzeln ein großes Problem.
Ja.
Und deswegen würde ich jetzt, gehen wir zur Zahl.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Grünland hernehme, dann hätte ich früher gesagt 40 Engelinge pro Quadratmeter. Und das ist wichtig, Engeling nicht des ersten Stadiums und nicht des dritten Stadiums, sondern des zweiten Stadiums.
Aha, okay.
Warum? Ist ganz einfach, weil der Engeling im zweiten Stadium, nämlich in der Entwicklungsphase ist, wo er nur frisst.
Okay.
Der frisst von Frühjahr bis zum Herbst.
Ja.
Und diese sozusagen, jetzt haben wir wiederum Kopfkapselgröße 4 mm.
Ja.
Dann wissen wir, aha, also ein bisschen größer wie 4. Dann wissen wir, aha, du bist also sozusagen im zweiten Stadium drinnen.
Ja.
Und diese Zahl ist für uns bestimmend, weil nämlich, wenn man das erste Stadium sich anschaut, dann ist die Zahl natürlich ein Vielfaches höher, aber den ersten Winter überleben schon viele Engelinge aufgrund von den natürlichen Einwirkungen, sei es physikalisch, also Temperatur, Frost oder wie auch immer, wobei Frost eigentlich den Engeling weniger, sondern mechanische Beschädigungen oder dementsprechend Frostfeinde.
Okay.
Also sie haben ja Feinde, logischerweise.
Ja.
Nicht nur jetzt rein von Säugern, wir kennen ja Dachs zum Beispiel, das ist so berühmt, oder die Vögel im Sinne der Vogelprädation, weil die sind das Problem eigentlich nicht. Die Engelinge sind so sehr der Schaden, weil die im ersten Stadium, die fressen eigentlich nur das tote organische Material, fallen also als Schädling gar nicht so sehr auf und die sind eine höhere Zahl noch. Also sprich, wenn wir jetzt da von 40, da hätte ich dann 80, 90, 100, wir haben, ich habe dann, der Rekord war für mich, was ich gefunden habe in Lafers, das war im oberen Gericht, da habe ich 210 Engelinge pro Quadratmeter gefunden. Aber das war dann schon das zweite Stadium.
Ja.
Und da hätten wir also in dieser Richtung und genau mit dieser hohen Zahl, also wie gesagt, aber da gehen einige noch hops. Mhm. Man muss ja generell sagen, wir kontrollieren und Anführungszeichen eigentlich im Pflanzenschutz immer die letzten 5%.
Okay.
Die sozusagen, wenn die letzten 5% immer noch zu viel sind, die müssen wir dann sozusagen aktiv durch Maßnahmen sozusagen versuchen, herunter zu regulieren. Alles andere macht eigentlich die Natur selbst.
Okay.
Wenn sie im Einklang wäre.
Ja, aber wenn wir jetzt mal sagen, die Zahl im Grünland, wenn ich sage, okay, ich weiß, ich bin jetzt in einem Befallsgebiet, beziehungsweise ich habe einen starken Flug gehabt, von mir als letztes Jahr. Wenn, ist da der richtige Zeitpunkt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mit dem Spaten auf das Feld oder in den Garten raus und schau mal, wie viel Engelinge, oder Punkt 1, bin ich befallen? Und wenn ja, wann ist der richtige Zeitpunkt zu zählen?
Ja, ich mache es aber jetzt zu kompliziert. Ganz einfach. Ich nehme einen Spaten und gehe heute raus oder morgen oder wann immer ich möchte. Es gibt kein ideales Zeit.
Okay.
Natürlich, wenn der Schnee ist, werde ich mich nicht
reingraben.
Ja. Aber prinzipiell würde ich immer Engelinge finden. So, und jetzt kommt genau das zu meinen Säulen. Wenn ich zum Beispiel in der Phase wäre, wo der Käferschopf sich fertig verpuppt hat, beziehungsweise zum Käfer sozusagen sich entwickelt hat, dann würde ich sagen, fürs Grönland, wenn ich 5 Käfer pro Quadratmeter finde, sagen wir genau, pro Quadratmeter, dann habe ich zu viel.
Okay.
Würde ich einen Engerling jetzt finden, jetzt grabe ich hinein und jetzt lass mal weg die Engerlinge, erster, zweiter, dritter. Im Endeffekt, also wenn ich größere Engerlinge finde, ob das jetzt 2 oder 3 ist, und ich bin sozusagen über 30 Engelinge pro Quadratmeter, ist zu viel.
Okay.
Ich würde sogar dahingehend tendieren, wenn ich in einem, wie zum Beispiel das obere Gericht, bekannt als ein sehr trockenes, sehr trockenes Region in Alpin, sozusagen eine der trockensten Regionen überhaupt.
Ja.
Das ist ja mal so ein knapper Niederschlag zwischen, so geht's zu Hause mal 450 bis 500 knapp drüber, Millimeter über das ganze Jahr verteilt. Da muss ich dazu sagen, da würde ich sogar sagen, wenn Sie 25 Engelinge pro Quadratmeter habt, müsst ihr was dagegen tun.
Okay.
So. Ja, ja. Das ist sozusagen der Punkt.
Ja.
Für mich als Pflanzenschützer wäre es sozusagen mit, wenn ich mit meinen Pilzen arbeite, wäre mir umso mehr Engelinge, umso lieber, aber das, das ist ein anderes Thema. Ja. Also nur mal um diese Alarmzahlen. Es geht wesentlich, wenn ich jetzt ein Erdäpfelbauer bin. Es ist sozusagen, wir haben im oberen, ich habe da meine Untersuchungen gemacht, im Oberland, bei Pfaffenschwendt beziehungsweise Oberhofen, da Kalkgründe heißt das da, habe ich damals mit den Ortsbauernobmann gemeinsam mit den Bauern, Erdäpfelbauern, da Untersuchungen gemacht, weil wir sehr wenig Informationen gehabt haben. Die Alarmzahl ist nämlich erschreckend, 3 Engelinge pro Quadratmeter und ich kann den Erdäpfelanbau unterlassen, weil ich habe im Endeffekt dann garantiert Schaden in die Richtung 60-70% und mehr. Und da haben wir im Endeffekt versucht, dann einmal das sehr penibel anzuschauen, dass wir, jetzt machen wir das integriert. Jetzt sagen wir mal, der Punkt 1 ist, weil das große Wunder war, warum gibt es eigentlich nicht mehr so viel Engeling, wenn man so aktiv, sprich die Vorbereitung für den Erdäpfelacker, was da alles passiert in Bezug der mechanischen Bearbeitung, haben wir gesagt, schaut, lasst mir mal mitschauen, was ihr alles macht, und dann werden wir dementsprechend bewerten, ob nicht möglicherweise mechanische Bekämpfung eigentlich ausreichen müsste, wie ja viele Leute glauben.
Ja.
Speziell auch in der Fachliteratur leider ab und zu manche da große Hoffnungen erwecken, auch fürs Grünland. Wenn man nur die Oberösterreicher hernimmt, der hat zum Maschinenring gesagt, wir machen das mechanisch. Schauen wir uns das an. Wir haben also, sie haben gesagt, so, jetzt fangen wir mal mit den Maschinen arbeiten. Und ich habe gesagt, jetzt schauen wir mal, wo die Engelinge sind. Und man hat dann festgestellt, dass die Engelinge tatsächlich einfach doch, das ist genau der Punkt, wenn der Bauer sagt, jetzt ist Zeit, ich muss, und das ist meistens so, ich weiß jetzt, habe ich gelernt, sozusagen Ende April. Also so um den 20. April werden die Bauern bei uns, die Erde für Bauern nervös, und dann sagen sie, jetzt muss ich arbeiten, jetzt müssen die Erde für dann aussehen. So, was haben wir gemacht? Da haben wir gesagt, jetzt schauen wir nach. Was war dann? Die Maschine geht ungefähr 10, 15 Zentimeter rein, das ist der Rotorfräsen und was auch immer da, was da Hexen und so weiter, was da verwendet wird. So. Oder Ecken, Scheibenecken und so weiter.
Ja.
Und jetzt haben wir reingeschaut, jetzt ist der Engeling nach unten auf eine Tiefe gewesen von 30, 40 Zentimeter.
Okay.
Und jetzt habe ich eines lernen müssen, dort, wo der Bauer sagt, jetzt ist, und das muss man dazu sagen, die haben ein kurzes Gespür. Jetzt wird's Zeit, jetzt müssen wir aussehen, jetzt muss passieren.
Ja.
Genau das ist der Zeitpunkt, wo der Engeling sagt, so, jetzt ist dann Zeit, endlich, jetzt muss ich dann aufgehen und nochmal fressen
haben. Okay. Also haben beide dieselbe Uhr, aber unterschiedlich
ist dieselbe Uhr. Nur das Problem ist, sie sind nur sozusagen, zu weit liegen sie auseinander. Und jetzt habe ich zu den Bauern gesagt, und das haben wir dann gespielt, wir machen einen Countdown von 10. So am Anfang, 10 Tage heißt es im Endeffekt, jetzt sagt sie, das ist der Zeitpunkt, also müsst ihr 10 Tage warten, weil dann ist der Engeling erhoben, und dann habt ihr, wenn sie mit der Maschine reinfällt, eigentlich schon mechanisch eine perfekte, dementsprechende Kontrolle.
Okay.
Muss ich dazu sagen, ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Bauern gehabt. Von den 7, 8, das haben wir bis auf 3 alle abgesprungen, weil sie es nicht ausgehalten haben. Die haben also das, ich glaube, die schaffen das nicht. Das ist warten. Ich muss, weil wenn ich, dann bin ich viel zu spät dran, dann sind die Erdäpfel und dann bin ich hinten nach.
Okay.
Und alle anderen haben den Markt schon sozusagen überschwemmt und so weiter. Also das kann ich nicht machen.
Ja.
Was war aber die Situation? Wir haben dann tatsächlich, also die 3, die was da mitgemacht haben, die haben dementsprechend, die ist durchgezittert.
Ja.
Wir haben da die Feldbearbeitung gemacht, haben gleichzeitig Pilzkerste eingebracht.
Ja.
Und jetzt ist das Tolle, was rausgekommen ist, ist Folgendes, wie ich dann später im Sommer dann zur ersten Beschau und Kontrolle kam bin und so weiter. Dann haben sie mir gleich die 3 diejenigen gesagt, zu mir brauchst du nicht kommen, geh zu den Nachbarn. Das heißt, man hat also gesehen, dass also die, die, die abgesprungen sind, die nichts getan haben, mhm. die haben schon die Schäden gehabt. Und schlussendlich haben die auch früher ernten müssen, weil sie Angst gehabt haben, dass ihnen die Erdäpfel weggefressen
werden. Okay, ja.
Und umgekehrt, die drei, die da dementsprechend mitgemacht haben, die haben also tatsächlich, und das war ein Sensationsergebnis für mich, ist auch publiziert, nämlich wir haben gesehen, dass die im Sinne der Bewertung, wir haben also eine Bonitur gemacht für die Erdäpfeln, und sind draufgekommen, also weniger als 80, also nur maximal 20% sind angefressen gewesen, Punkt 1. Das zweite war, die, wo wir da graben haben, ist, wir haben 1 bis 2 verpilzte Engelinge zusätzlich gefunden. Das heißt also, wir haben im Endeffekt mechanisch schon reduziert und dann haben wir immer noch sozusagen 30 bis 40% der Engelinge, die wir gefunden haben, die waren schon verpilzt.
Okay.
Also sensationell. Das heißt also im Klartext, es war eine, ist eine gangbare Strategie, weil normalerweise, jetzt komme ich auf das Extrembeispiel, auch die Tiroler Forste sind da angesprochen, weil die sagen einfach, wenn die eine Baumschule machen wollen, die sind in den Maike, die haben den Fehler gemacht ab und zu, dass sie aufgrund billiger Pachtverträge gesagt, ja super, das machen wir. Die haben aber übersehen, dass sie in den Maikäfer bevor es gibt.
Okay.
Und da ist für einen Baumsämling, also ein Engerling pro Quadratmeter lässt keine Baumschule zu.
Wahnsinn.
Das heißt also im Klartext, wenn man eine Baumschule macht und ich habe einen Engerlingbefall, also einen Maikäferbefall, tot vor Ort, dann ist es eigentlich nicht machbar, eine Baumschule zu führen.
Ja.
Weil im Endeffekt, es gibt keinen hundertprozentigen Pflanzenschutz oder Schädlingsbekämpfung. Das gibt's nicht. Und da müsste man eine hundertprozentige Wirksamkeit garantieren.
Gibt's
also nicht.
Ja.
Und wie gesagt, da braucht's also wirklich sukzessive Vorarbeiten, dass man zuerst durch Bodenbearbeitungen, durch vorzeitiges sozusagen versuchen, den Schädling dort wirklich auf gegen gleich null zu bringen.
Ja.
Was ein unheimlich schwieriges Unterfangen ist.
Ja.
Und da gibt's eigentlich nur die Empfehlung. Vermeidet diese Standorte.
Okay, also Standortwechsel.
Geht's woanders hin, dann spart ihr euch viel Geld und auch viel Sorgen.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt das Thema Grünland einmal angesprochen, wo wir aus meiner Sicht relativ hohe Schadschwellenzahlen haben.
Ja.
Im Vergleich dann zum Grünland, zum Ackerbau.
Ja.
Schon eher geringe. Also, wir sind jetzt von
30, 25, aber auf 3 hergesprungen.
Genau.
Oder noch weniger.
Oder auf 1 jetzt bei den Baumschulen. Gibt's solche Zahlen auch für Rasenbesitzer? Also im Rasenbau. Weil gerade der Rasen ist ja eine sehr dicht lebende Pflanze. Also, da haben wir ein sehr dichtes. Und da, vor allem der Schaden sehr schnell, sehr rasch eigentlich auch sichtbar. Ich bin ja selber auch mal betroffen gewesen, wo ich von meiner Frau damals, gerügt worden bin, was ich da für einen Schaden angekriegt habe mit dem Steinschlein. Schlussendlich bin ich dann draufgekommen, es war der Engerling. Und es war tatsächlich relativ wenig, aus meiner Sicht wenig Engerlinge pro Quadratmeter. Aber was war jetzt da von deiner Seite her so die Schadschwelle?
Das ist jetzt, jetzt kommt genau das, wieder der nächste essentielle Punkt. Das beste Pflanzenschutzmittel ist was? Wasser.
Ja.
Das heißt also natürlich jetzt, wenn ich wirklich in den Privatgarten hineingehe und ich dafür Sorge trage, dass ich erstens die richtigen Aufwuchs drauf haben, das wirst du als Experte wissen, dass es da Empfehlungen gibt, dass eigentlich gerade bei einem Rasenbewuchs müssten normalerweise eine höhere Zahl an Engelingen tolerierbar sein, wenn ich dafür Sorge trage, dass ich tatsächlich der Pflanze immer wieder um die Möglichkeit gebe, Nährstoffe aufzunehmen. Also gute Düngesituation, beziehungsweise Wasser ist einfach mal das Beste. Warum? Frostschaden an Wurzel bedeutet, dass die Pflanze das wieder reparieren muss. Wenn sie kein Wasser hat, kann sie das nicht machen.
Ja.
Und wenn die Wurzel weggefressen ist, dann geht nichts mehr.
Richtig.
Das ist genau der Punkt.
Ja.
Das ist ganz simpel. Das heißt also, ich würde eher so, genauso wie die intensiven Grünlandsituationen, ich würde also sagen, wenn ich mehr als 40 Engelinge pro Quadratmeter habe. Und das nochmal zur Erinnerung, wir reden jetzt nur von Maikäfer.
Ja.
Das ist ganz, weil, ich habe einen Gartenlaubkäfer oder einen Junikäfer, müsste ich andere Zahlen nennen.
Okay.
Das ist nämlich das Wichtige. Das ist auch der Grund, warum wir wiederum zurück zum Thema.
Ja.
Ich muss also wissen, mit wem ich es zu tun habe.
Okay.
Also bleiben wir jetzt bei Maikäfer in dem Zusammenhang.
Ja.
Dann müsste ich auf jeden Fall, aber dann wäre, der Grund ist nämlich der, wenn ich jetzt im Krankgartenbereich und so weiter und ich blende meinen Maikäfer jetzt aus und ich hätte den Junikäfer, den Gartenlaubkäfer, dann kann ich erstens mal höhere Engelingzahlen akzeptieren.
Okay.
Punkt 1. Und das zweite ist, jetzt kommt aber das, wenn ich das einfach generell nicht akzeptiere, dass ich diese Bräunungsflecken habe und so weiter, sprich also diese Vorschaden, dann kann ich auch mit anderen Möglichkeiten aktiv sozusagen gegen diese Engelinge arbeiten. Da werden zum Beispiel die Faden, wenn man die Nematoden.
Genau. Ja.
Also es gibt natürlich, ich bin jetzt, wie gesagt, als Mykologe natürlich immer mit Scheuklappen belegt, weil ich immer sozusagen, was kann mein Pilzprodukt, wie am besten und wie muss ich das formulieren, damit ich es am besten einbringe zum richtigen Zeitpunkt. Aber wenn ich natürlich jetzt in der Beratung bin, dann muss ich den Leuten natürlich schon sagen, passt auf, dann lokalisieren wir das Problem. Ich kann allein am Schaubild sehr oft schon sagen, ob es ein Gartenlaubkäfer ist oder ob es ein Maikäfer ist.
Ja.
Weil einfach der Gartenlaubkäfer, wenn man da nachgrabt, dann, wenn man da wirklich einen Befallstandort, dann reden wir dann von Engerlingen, 200, 300, 600 Engerlingen pro Quadratmeter.
Ja.
Die sind aber auch viel kleiner.
Ja.
Punkt eins, das sind wenige kleine, machen auch einen großen Schaden.
Ja.
Aber warum? Der hat einen Jahreszyklus, der entwickelt sich von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr. Und da ist es im Endeffekt dann so, dass er, und der legt ganz bevorzugt auch gerne die Käfer in sehr warme Böden hinein.
Ja.
Was sind warme Böden, die dementsprechend sonnenexponiert sind?
Ja.
Wenn er die Wahl hat, dementsprechend, also mit, das ist immer dann der nächste Punkt, wie dicht sozusagen, umso dichter die Grasvegetation ist.
Ja.
Natürlich würde man sagen, er tut sich viel leichter, wenn es lückig ist.
Ja.
Das hat man in der Literatur immer gelesen. Ich muss aber dazu sagen, wenn man den Engerlingen zuschaut, beziehungsweise den Käfern dann zuschaut, die Käfer geht jetzt da,
reinwandern,
die kommen durch alles durch.
Ja.
Also das ist im Endeffekt also da, diese Illusion zu haben, dass ich, also wenn ich jetzt wirklich, es ist natürlich günstig, wenn ich mache es ihm schwieriger.
Ja.
Wenn er eine Wahlmöglichkeit finden würde und er sich interessiert für die Wahlmöglichkeit, dann würde er sicher da den leichteren Eingang wählen.
Ja.
Aber wie es halt so ist, wenn jemand
kann, jemand muss aber was, nicht, oder?
Dann arbeitet er sich.
Aber das heißt, die erste Vorbeugemaßnahme jetzt als Rassenbesitzer wäre, einfach zu schauen,
wichtig
ist, dichten Rassen gut mit Nährstoffe versorgt, oder generell auch wahrscheinlich auch in Grünland, einfach schauen, dass man einen guten, solides, stabiles und wohlernährten Pflanzenbestand hat.
Ja.
Dann ist schon mal die Gefahr etwas reduzierter, wenn der Nachbar einen lückigeren Bestand hätte.
Zum Beispiel.
Kann man jetzt mal so ganz salopp aus.
Zum Beispiel, wobei generell jetzt, jetzt gehen wir schon in Richtung auch Bekämpfung, beziehungsweise die Kontrolle dieser Schädlinge.
Genau.
Ja. Wenn ich weiß, dass gerade der Flug ist, und ich sehe, dass also, dann versuche ich, wenn ich die Möglichkeit von Bewässern habe, dann, was sie nicht mögen, ist, unter Anführungszeichen, kalte Böden.
Ja.
Also wenn ich bewässer, dann ist der Boden kälter, als wenn ich nicht bewässer. Dort, wo also kein Wasser draufkommt, oder das ist der wärmere Boden. Das heißt also, ich könnte sozusagen, das war schon vor vielen Jahrzehnten, vor 30 Jahren habe ich schon gesagt, dann wäre es die Möglichkeit, dass ich sage, dort, wo ich sozusagen nicht bewässere, dann baue ich meine Wirkstoffe rein.
Ja.
Und das andere kontrolliere ich so, damit ich die gesamten Flächen
was mit machen Wasser muss.
Und dementsprechend versuche ich, das wäre diese Push-Pull. Also das heißt, dass ich versuche, ihn da sozusagen hinzu ködern.
Ja.
Und dann sage ich, da lege ich jetzt ab und dann legt er genau dort rein, wo der Wirkstoff ist.
Okay.
Also wo er dementsprechend Schaden nimmt.
Also man kann ihn schon ein bisschen lenken.
Man kann ihn lenken, genau. Okay. Man kann ihn lenken. Ich kann auch über die Schnitthöhen. Ich kann also zum Beispiel, das hängt jetzt davon ab, und wie es heuer zum Beispiel ist, wir haben heuer, durch das, dass wir mal, wie gesagt, der Start war eigentlich des Maikäferflugs im Ende März, habe ich in Samsum, hat mir meine Kollegin in der Sommerallee, hat mir die dort Käfer zusammengesammelt.
Ja.
Das war am 28. März, damit man sieht, also der Maikäfer fliegt im März.
Also ich,
die Flüge Anfang April ist schon ganz normal.
Ja.
Bei uns jetzt. Ich rede aber speziell immer sehr regional.
Immer auf den Tiroler Raum.
Genau. Und dann hat es sozusagen aber eine Kälteeinbruchphase gegeben, also so 14 Tage, 3 Wochen, wo es also wirklich. Und wenn es dem Käfer zu kalt ist, dann stellt er genauso seine Aktivitäten ein.
Ja.
Er kann ja warten.
Okay.
Er hat ja Zeit. Und das heißt also, wir haben jetzt zum Beispiel heuer, jetzt gerade, ich bin jetzt wieder viel im Freiland draußen mit Versuchen und so weiter. Ja, und wir haben jetzt sozusagen, jetzt haben wir schon klassisch Mitte Juni drinnen.
Ja.
Aber wir sehen immer noch sozusagen, auch speziell um den 10. Juni und so weiter, habe ich noch wunderbar schöne Flüge gesehen, speziell wenn wir jetzt in höhere Lagen gehen. Ich habe heuer sogar eine Meldung gehabt vom Maikäfer, der ist sogar auf 1800 Meter.
Boah.
In der Pfunzer-Chaiom hat es ein Maikäfer. Wir wissen, dass ein Kreid, also bei Pfunz, auf 1400 Meter schon leider angekommen ist.
Ja.
Das gleiche ist im Ötztal, das ist also Lengenfeld, wo wir also weit über 1300 Meter schon drüber sind, wo wir Käfer finden. Aber wie gesagt, durch das, dass die Temperaturen, also sprich die Tageslängen noch in Bezug auf, sprich nicht sonnenmäßig, sondern von der Wärme her, dass einfach es länger braucht, bis sozusagen sich der Boden erwärmt, dass die Käfer aktiv werden. Da braucht es einfach mehr Stunden und die haben weniger Flugzeiten und. Und durch das verschiebt sich das Ganze einfach ein bisschen länger in den Bereich hinein. Und das ist also, wenn der Maikäfer nur Mitte Juni fliegt, dann ist es nichts Unübliches. In Tirol kommt das sehr häufig.
Ja, wahnsinnig spannend. Jetzt haben wir ja schon extrem viel gehört über Befallszahlen, was er bevorzugt, was man vielleicht auch natürlich als Besitzer tun kann, dass man etwas lenken kann. Es ist natürlich jetzt auch so, es wird immer von Bekämpfung eigentlich gesprochen, was ja das falsche Wording dafür ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es wird oft, wenn wir über dieses Thema sprechen, sowohl in den sozialen Medien oder sonst auch immer, jetzt bitte lasst doch einfach diese Insekten oder diese Nützlinge in Ruhe, die machen ja nichts. Das wird immer ein bisschen, sage ich mal, auf der emotionalen Ebene eigentlich dann diskutiert. Meine persönliche Meinung ist da schon, man muss es schon ein bisschen differenziert beachten, weil es ist zum einen einmal, klar, wenn wir jetzt nur vom Rasenbereich sprechen, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ein rein optischer Schaden. Wenn man jetzt aber schon, wie du gesagt hast, in den Lebensmittelbereich geht, wo jetzt Kartoffeln angebaut werden oder Ackerpflanzen, da kann das ja, sage ich mal, schon zu einem Ertrag schon in der Lebensmittelproduktion an sich selber führen. Und dann kommt ja auch noch der dritte Aspekt, den was ich immer sehr gerne nehme. Ich meine, da ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber da kann es genauso auch ein lebensbedrohlicher Zustand werden. Was meine ich damit? Gerade speziell in Hanglang ist das natürlich ein Riesenthema, wenn dann die Erntezeit beginnt und die Grasen aber ja nicht mehr stabil ist, weil der Engeling abgefressen hat, dann im schlimmsten Falle, und das hat man ja auch schon gesehen, rutscht dann im Prinzip das Erntegerät, also der Traktor, dann ab, was leider Gottes ja auch zu tödlichen Verletzungen führen kann. Also das Ganze, will damit sagen, wird schon auf einer emotionalen Ebene oft sehr diskutiert, aber wenn man jetzt sagen würdest, okay, in zwei, drei Sätzen, wie würdest du das beantworten, dass du sagst, okay, der Nütz, oder den Engeling, Käfer, sag ich mal, als Nützling zu betrachten, dass er niemandem was tut, wie würde da jetzt Strasser Hermann darauf antworten?
Der Strasser Hermann würde, also drei Sätze ist aber bei mir wunderbar. Ich bemühe mich, also mal generell,
ja.
Diese Emotionsgeschichte ist verständlich im Endeffekt. Also ich glaube, kein Landwirt oder niemand gibt freiwillig viel Geld aus, nur damit er irgendwelche, was auch immer, Organismen, Insekten, Pflanzen und so weiter schädigt oder sich sozusagen ausrottet.
Ja.
So, das ist die Geschichte eins. Der Käfer, die Käfer, über die wir sprechen, die sind heimische, schon immer bei uns da gewesen. Sie haben sich dementsprechend im Sinne der Evolution, die Populationen bauen sich auf und die werden wieder, sozusagen, nennen wir die Degradationsverfahren. Das heißt also, alle 50 Jahre, haben früher gesagt, bricht dann die Population zusammen. Das ist aufgrund von, wie wir es von der Pandemie wissen, dass sie einfach, wenn sie zu viel werden, dann regeln sie das wieder selber runter. Nur, es ist eines, das ist sozusagen, wir sind natürlich heute in einer moderneren Zeit. Wir haben weniger landwirtschaftliche Flächen, die wir dementsprechend für die Produktion, ob das jetzt für Futtermittel oder dementsprechend für unsere Lebensmittel haben. Wir haben also weniger. Umgekehrt, wir haben dementsprechend, wir investieren sehr viel Geld. Das heißt also, es gibt Professionisten, es gibt dementsprechend, die einfach einen bestimmten Ertrag erwirtschaften müssen und dementsprechend arbeiten sie dagegen. So, jetzt kommen wir aber zum Punkt, mit allen Maßnahmen, das muss man mal prinzipiell sagen, also diese mehr, dass wir im Pflanzenschutz im Sinne von, dass wir also da zu hundertprozentige Wirksamkeiten erreichen, ja, das von der Theorie her ja. Wenn Sie einen Labortest machen, oder da habe ich meine ganzen Probanden und dementsprechend behandle sie, dann sollten sie, auch wenn es ein hochpotenzieller Wirkstoff ist, sollten die alle dann einen Schaden nehmen. In der Natur, in situ draußen schaut das anders aus.
Ja.
Und das wissen wir, das heißt also, das ist ja der Grund, also es wäre zu schön, wir bekämpfen.
Ja.
Also wobei natürlich im Wording, wenn ich das jetzt mit anderen Leuten bespreche, sage ich, wir kontrollieren.
Ja.
Wir versuchen, was heißt denn? Wir versuchen, einen bestimmten Populationsbestand wieder auf ein natürliches Maß zu reduzieren.
Ja.
Was ist ein natürliches Maß?
Ja.
Das ist natürlich von uns festgelegt, das ist schon klar. Aber wir wissen sozusagen, das heißt also, wenn ich die Maikäferflugkarte zeigen würde, dann sieht man wunderbar schön, dass der Bezirk Kitzbühel zum Beispiel, da ist kein einziger Hinweis, dass da ein Maikäferbefallsgebiet wäre, im Sinne von einer Farbkodierung. Warum?
Ja.
Obwohl der Maikäfer dort präsent ist. Das
heißt,
der Maikäfer hat nie diese Bedeutung als Schädling erfahren,
als
wie zum Beispiel im Inntal, wo es also wirklich von Kiefersfelden bis auf wie zum Reschenpass ist.
Ja.
So, die haben eine Farbmarkierung. Und warum ist das ist der Fall? Weil im Bezirk Kitzbühel da sehr wohl, dass wir da Maikäfer Populationen haben, aufgrund, das ist der schneereichste Ort von Österreich, wenn wir wissen, Hochfilzen auf Fieberbrunn, St. Jan und so weiter, da komme ich her aus der Gegend, dann muss ich dazu sagen, wir haben immer ausreichend Niederschlag, Wasser, wir haben hohe Niederschlagsmengen und so weiter. Das heißt also, bei uns ist immer das satte Grün und und. Das heißt also, diese Populationen, die sich dort tatsächlich angesiedelt haben, also sprich, abundant sind, wie man so schön sagt, oder? Das heißt nichts anderes als wie, die machen einfach keine kein Schaubild, obwohl sie da sind.
Ja.
So. Da brauche ich auch nichts. Jetzt in der letzten Zeit, wie gesagt, mit der Trockenheit und so weiter, kriegen wir Probleme in bestimmten
ja,
Bereichen und so weiter, beziehungsweise einfach in bestimmten Kastralgemeinden, Regionen. Und da muss man halt was dagegen tun. Und jetzt kommt genau das im Sinne von, was machen wir dann? Ja, wir haben eigentlich, das ist jetzt bei Maikäfer eine wunderbar schöne Sache, was mich damals fasziniert hat, wie ich da in das Thema eingestiegen bin, weil es geheißen hat, dieser Pilz, den was du verwendest da, oder verwenden möchtest, der ist wirtsspezifisch. Und der wirkt nur gegen Maikäfer.
Ja.
Das heißt, wir haben mal eine sehr zielgerichtet und das ist viele unserer heutigen Pflanzenschutzmaßnahmen. Ich sage es ganz, auch wenn es chemisch synthetische Produkte sind.
Ja.
Die haben eine ganz andere Wirksamkeit wie früher. Früher hat man Lindane genommen, hat man Chlorpyrifos verwendet, also so Universalkiller, was alles umbracht hat.
Ja.
Das ist ein No-Go gewesen.
Ja.
Heutzutage haben wir Stoffe, die also wirklich spezifisch eingesetzt werden, die spezifische Wirksamkeiten haben, beziehungsweise auch verlangen, ein bestimmtes Wissen, zu welchem Zeitpunkt ich da maximale Wirkung erreichen kann. Und da bin ich bestimmt, wie gesagt, und jetzt die Emotionen auszunehmen.
Ja.
Schlussendlich, wenn ich, brauche nur die Dachschneckengeschichte im Garten hernehmen.
Ja.
Da kann ich, auch wenn die Leute sagen, ich gehe sammeln und, die Leute gehen auf, wenn sie wirklich das Problem zu groß haben oder sie greifen dann zu Maßnahmen, die halt einfach der Professionist empfiehlt.
Ja.
So. Das heißt also, wo die Seele zuerst grün baumelt und das muss alles Natur und ja, nichts tun ist am besten schlecht. Muss ich gleich dazu sagen, denn nichts tun ist oft schlechter, als wirklich das Richtige tun.
Ja.
Also
ja.
Das sowieso.
Sehr gute Aussage.
In Bezug auf das Nicht-Tun, mehr oder weniger da bewirkt, dass man zum Beispiel kranke Pflanzen hat, die dementsprechend befallen sind, die befallen, gerade wie Pilzerkrankungen und so weiter, wir wissen eine Vielzahl von, bei Fusarien und so weiter zum Beispiel, von Pilzgiften, die angereichert werden. Wir haben dieses leider traurige Beispiel aus der DDR, damals in den 60er Jahren, wo tatsächlich faules Obst zu Fruchtsäften für die Regionalbevölkerung verarbeitet worden ist. Das ist das Aflatoxin gewesen.
Ja.
Das ist der Grund, warum wir jetzt dieses Aflatoxin B1 so gut kennen.
Mhm.
Weil nämlich diese Leute dann tatsächlich über Jahre sozusagen einen kanzerogenen Stoff aufgenommen haben und tatsächlich die Leberkrebsrate dann massiv übergeschossen ist. Und das war der Grund, warum man sich dann auch von Professionisten sozusagen dieses Themas zugewandt hat. So, noch einmal zurück zu dieser Dinge. Das heißt also, es braucht sozusagen im Sinne einer Koexistenz, da braucht es einfach Verhältnisse. Und wenn etwas überhand nimmt, ich würde sozusagen sagen, die Hauskatze ist in Ordnung, aber wenn jemand 50 Katzen in seiner Eigentumswohnung hat, dann wäre das auch nicht das Richtige und dementsprechend die Belastungen für das Umfeld nicht zu dulden. Aber jetzt ist ein schlechtes Beispiel.
Ja,
Ich würde also bleiben bei dem Thema. Also das heißt also, wir bekämpfen sehr wohl, aber mit dem Wissen, wir können, das wäre ja, also sonst hätten wir ja keinen Maikäfer mehr, weil wir bekämpfen seit Jahrhunderten diesen Käfer.
Ja.
Die erste Bekämpfungsmaßnahme, die sozusagen gemacht wurde, ist das Käfersammeln.
Ja.
Die Leute sind ausgegangen
und
sind sogar per Gesetz, da braucht man nur in die Gesetzmäßigkeiten von den Landesfürsten und so weiter
einschauen. Ja.
Da steht in den Büchern, das ist heute noch, die Bezirkshauptmannschaft könnte heute noch immer die Professionisten, dementsprechend Professionist heißt für mich Landwirte, die im Gewerbsanbau sind, dazu verpflichten, dass sie Käfer kommen und müssen eine entsprechende Fläche, was sie bewirtschaften, eine bestimmte Anzahl in Liter gesprochen, an Käfern abliefern.
Wahnsinn, kann man sich ja fast gar nicht mehr vorstellen, gell?
Ja, aber es ist, das Gesetz ist heute nicht mehr gültig.
Okay, wahnsinnig. Spannend. Haben wir jetzt schon eine breite Reise gemacht, gell? Gibt es jetzt etwas, wo du sagst, okay, das wäre jetzt noch offen, wo man das Thema Engerlinge, Juni, Mai und Gartenlaubkäfer, was jetzt vielleicht noch interessant für die Zuhörer wäre, wo man sagen, okay, hey, das haben wir noch vergessen oder übersehen?
Ja,
oder
was wir jetzt schon gleich spontan sagen, also wir haben es ja schon mehrfach zwar angesprochen, dass es die verschiedenen Arten dieser Blatthornkäfer gibt.
Ja.
Und ich habe es ja schon ganz einleitend gesagt, dass man also sich wissen, zu welchem Zeitpunkt ich wo wem antreffe und dementsprechend auch, wenn ich ihn kontrollieren möchte, wie ich ihn bekämpfen kann.
Ja.
Dann ist die nächste Frage natürlich, ja, was heißt denn bekämpfen?
Ja.
Wie kann ich also tatsächlich diese sogenannte pflanzenzüchterische Maßnahme der Kontrolle setzen. Und das ist das Wichtige, deswegen noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe für den, das würde ich einfach prioritär sagen, wenn die Leute immer fragen, ich habe ja das Problem mit Maikäfer und einem Gartenlaubkäfer. Und, das war in Osttirol zum Beispiel, wenn man da im Lienzer Becken sozusagen, die haben also bei uns wiederum in Taurens oben, ja, sprich, innenseitig, also innenseitig, so muss ich sagen, Maikäferprobleme, da wo die Bundesstraße mit dementsprechender Böschung ist und dann, wo das Angelände ist, plötzlich der Gartenlaubkäfer.
Massig. Ja, ja.
Ja, was soll ich jetzt tun? Da ist die Antwort eine schnelle und das ist jetzt genau das, was ich sagen möchte, ist zuerst einmal, immer zuerst den Maikäfer bekämpfen.
Okay.
Den kontrollieren, weil der den größten Schaden macht. Warum ist klar? Ja. Hat den längsten Entwicklungszyklus.
Ja.
Die Engerlinge fressen in diesem Fall bis zu 3 Jahren. Und dementsprechend nimmt natürlich die Pflanze und geht nicht weg. Und
da
ist am Standort sozusagen immer der Schadbringer.
Okay.
Beim Gartenlaubkäfer kann man hoffen, dass er noch ein Jahr woanders hinzieht.
Ja.
Dann hält man vielleicht wieder eine Erholung.
Ja.
Beim Junikäfer, der 2-Jahres-Zyklus, da wäre das ähnlich in diesem Sinne zu sehen. Aber Botschaft 1, hat man alles Problem, dann ist das erste Maikäfer bekämpft.
Ja.
Das zweite ist, habe ich nur den Gartenlaubkäfer, den Junikäfer, da muss ich wissen, dass dieses Maikäferprodukt nicht wirkt.
Ja.
Das ist nämlich das Wichtige, wiederum zu dieser wirkspezifischen Sache. Das heißt also wirklich, sich von einem Berater informieren lassen.
Mhm.
Was soll ich nehmen? Das heißt also, das ist nämlich den Professionisten passiert in Oberösterreich. Wir haben nämlich ursprünglich, wie wir gestartet sind mit dem Projekt, wir haben nämlich hauptsächlich ein Gartenlaubkäferproblem gehabt und das Maikäferprodukt bezogen und haben dann sehr rasch eine Information ausgegeben, das wirkt nicht.
Ja, okay.
Ja, und was war der Grund? Ja, ist ja klar. Wenn ich gegen einen falschen Schädling, einen falschen Wirkstoff einsetze, dann kann er nicht wirken.
Ja, ja.
So, das ist ja auch die Wirkspezifität und das ist ja das, was wir heutzutage den Luxus haben. Wie gesagt, früher haben wir einfach nur mit Keule, wie sie der Antwort ist, das ist nicht mehr der Fall.
Ja.
Das heißt also auch in dem Sinne gutes Vertrauen, im Sinne der Beratung, dass wir also wirklich die Leute tatsächlich entsprechend einer Wunschliste sozusagen wählen können. Aber die Wunschliste ist sehr, sehr, sehr knapp.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Damit man da auch keine falschen Illusionen macht.
Ja.
Und momentan ist es so, gegen einen Maikäfer in dem Zusammenhang eine Bekämpfung mit Ausnahme. Es gibt das Prävention, mechanische Bekämpfung. Also Prävention heißt aufsammeln, heißt im Endeffekt durch vielleicht sinnvolle Beweidungsformen.
Ja.
Da hat es im Endeffekt einen Südtiroler Schafzüchter gegeben, der hat nicht einmal selbst Grundstücksflächen gehabt. Der hat nur eine große Schafherde sich gekauft. Und was hat er gemacht? Er hat die Schafe verliest von einem Bauern zum anderen und hat de facto dafür nur Geld kassiert, dass er sozusagen seine Schafe waren Garant, dass sie mehr oder weniger mechanische Bekämpfung mit ihren Klauen machen.
Ja.
Und hat dementsprechend von einem Fremdfeld auf den anderen hat er seine Schafe dementsprechend geführt und hat dann zweifachen Nutzen, er hat dann geschlachtet, plus er hat dementsprechend den Gewinn gemacht. Also das wäre, im Sinne von, das wäre jetzt beim
Klaugartenbereich,
da würde ich so sagen, beim Klaugartenbereich ist es so, dass man, also, wenn man das vorbereitet, das Beet und, dass ich großzügig umstehe, dass ich die Engerlinge rausnehme.
Ja.
Das ist das Wichtige. Ich könnte theoretisch, wenn es wirklich was ganz Schützenswertes ist, den Zuflug durch eine Netzabdeckung, dass ich den Einflug verhindere.
Ja.
Das wäre, wenn jemand das machen möchte, dass er auf jeden Fall nicht dort abgelegt wird. Und wenn wir jetzt sozusagen weg sind von Maikäfer, dann hätten wir beim Gartenlaubkäfer andere Möglichkeiten auch noch. Da gibt es sozusagen, ich habe schon kurz angesprochen, diese Nematodenprodukte. Da gibt es tatsächlich in dem Sinne insektentötende Nematoden. Es gibt auch pflanzenschädigende Nematoden.
Ja.
Oder in dem Fall sind diese sogenannten Heterogamiden, die sehr viel in Einsatz sind oder auch Steinernehmerprodukte.
Ja.
Da gibt es viele im Handel. Das Einzige, das würde ich auch im Klaugartenbereich empfehlen, wenn es mit diesem Problem, bei Maikäfer leider, da muss ich also wirklich nur mit der klassischen alten Methode arbeiten.
Ja.
Warum? Leider, weil wir noch kein registriertes Produkt haben.
Ja.
Aber da haben wir gesagt, da reden wir anders mal
drüber. Da gibt es eine neue Folge, eine weitere Folge.
Da reden wir jetzt nicht in diesem Sinne, aber das wäre sozusagen immer im Kopf haben. Was kann ich tun, beziehungsweise gibt es dementsprechende Vorbeugemaßnahmen, habe ich die Möglichkeit, wie gesagt, durch, jetzt kommt die Vorbeugemaßnahme weiter, durch die Schnitthöhe, ich kann sozusagen bestimmtes Gras wachsen lassen, dort, wo ich keinen Schutz habe, dort, wo ich sozusagen selbst schützen möchte, das schneide ich weg, weil dann ködere ich sozusagen mehr, also der Fling lieber auf ein niedergemahlene Wiesen, als wie auf ein hochstehende Wiesen.
Ja.
Da kann ich sozusagen ebenfalls einwirken, wo ich mehr haben möchte in diesem Zusammenhang. Die Sachen sollte man sich also in dem Sinne verinnerlichen.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, Gott sei Dank, jetzt sage ich endlich einmal den Satz. Der Maikäfer ist weltweit das bekannteste Insekt nach der Biene.
Okay.
Das heißt also, wir haben ein immenses Wissen und das ist ja der Grund, warum ich als Mykologe, als Bienenbildkundler so viel dementsprechend da als Großartiges über diese Insektengruppe sagen kann. Weil einfach, die sind dermaßen gut untersucht worden und da hat man sie, also da gibt es wissenschaftliche Streits, wie bewegt sich der Maikäfer im Boden, geht er durch rollend oder dementsprechend weil er verschließt nämlich immer einen Gang. Man kann also keinen Gang des Engelings finden, wie bei einem Regenwurm, da findet man wunderbar schöne Tunnels und so weiter. Und das sind so Geschichten, also wo dann wirklich auch Emotionen der Wissenschaftler, wo ein dritter Kollege den anderen zwei Kollegen dann erklärt hat und gesagt, ihr habt euch getäuscht, ich zeige euch jetzt, wie er sich bewegt, wir wissen das. Und im Kodex, und wie viel Nahrung er aufnimmt und wie gesagt, mit diesem Wissen, und das ist eigentlich genau das, und mit dem Credo höre ich jetzt da, glaube ich, auf, wo ich dann einfach schlussendlich sage, es ist wert, über den Schädling, über den Lästling, über den Krankheitserreger, das kann ja was anderes sein, wie Beispiel ein Pilz oder Bakterien und so weiter, sich ein Wissen anzueignen, denn wenn ich die Schwachstelle erkenne, ja, dann tue ich mir relativ leicht, den so in Schach zu halten, und dann wären wir genau in dem Punkt drinnen. Die Koexistenz die ist uns vorgegeben. Ja. Sagen wir es mal so, als Tiroler wissen wir, was wir damit meinen.
Ja.
Und die andere Geschichte heißt dann aber, wir können sehr wohl aber ein bisschen nachhelfen und dementsprechend die richtigen Regeln, Strategien anwenden, und das wäre die Kontrolle.
Wahnsinn. Unglaublich. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mit dir reden darf, wie weit und wie tief das ganze Thema eigentlich geht. Und ich aus meiner Sicht würde behaupten, ich bin immer noch auf einer sehr laienhaften, unter Anführungszeichen, also sicher, ich bin sicher etwas tiefer wie manch andere, aber immer noch auf der...
Bist du sehr tief.
Aber doch sehr, sehr...
Das muss ich sagen, ganz
generell.
Weil du ein erfolgreicher Berater bist.
Ja, also wir haben natürlich unsere Erfahrungen schon machen dürfen in allen Hinsichten. Und wenn wir jetzt da nochmal ganz kurz zusammenfassen über das Riesenthema Engelinge. Wir haben jetzt mitbekommen, der Maikäfer ist definitiv der, was den größten Schaden anrichtet. Wichtig ist natürlich immer auch zu wissen jetzt, glaube ich, das ist das, was die Zuhörer auf alle Fälle mitnehmen müssen und die Zuseher. Ich muss wissen, welchen Schädling, unter Anführungszeichen, habe ich auch in meinem Garten. Und das geht nur über Kram raussuchen und wirklich beobachten, beziehungsweise halt dann anhand der Merkmale zu beurteilen. Die weitere Folge, was wir auch kennengelernt haben, sind, es gibt unterschiedliche Schadschwellen für eben Rasen, Grünland, Ackerbau und auch Baumschulen. Wichtig, da haben wir auch Unterschiede zwischen Mai, Juni und Gartenlaubkäfer. Diese Zahlen gibt's, die würden wir auch auf alle Fälle, wenn es geht, dann verlinken, damit die Kunden dann auch, sage ich mal, ein gewisses Gespür dafür haben, wo es dramatisch bzw. Handlungsbedarf ist. Und was man auch ganz wichtig, was jeder kann irgendwo vorbeugen bzw. auch lenken in Form von du hast eh schon mehrfach angesagt, von der Schnitthöhe, auch das Wasser ist ein richtiges Thema. Und dann in weiterer Folge natürlich auch mit den richtigen Bekämpfungs- bzw. Regulierungsmaßnahmen, das heißt auch, zur richtigen Zeit kann man auch mechanisch bekämpfen, und da geht's, ist halt wirklich der richtige Zeitpunkt das Ausschlaggebende. Weder zu früh noch zu spät wird dann nicht zum Erfolg führen, und ich glaube, das ist das, was man sich immer im Klaren sein muss. Nur die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt bringt auch den richtigen Erfolg. Ich glaube, das ist abschließend ganz ein schöner Abschluss. Du hast schon angekündigt, es wird auch eine weitere Folge geben, wo wir über das Thema Pilzgerste sprechen werden, wo du natürlich federführend mit dabei bist, das ganze Produkt auch salonfähig gemacht hast. Auf diese Folge freue ich mich jetzt schon sehr, weil es ja, glaube ich, schon eines deiner Herzensprojekte ist, wo du da sehr viel Zeit und Wissen und Leidenschaft reinsteckst, und auf diese Folge können sich auch die Zuhörer freuen. Es war ein sehr umfangreicher Podcast dieses Mal, sehr viel Wissen, sehr viel Informationen, was wir natürlich da mit weitergeben können. Natürlich kann man sich diese ganzen Informationen nicht unter einmal merken. Aus diesem Grund werden wir auch, wie der Hermann schon gesagt hat, diese Seite von Bibesco verlinken, wo jeder nachschauen kann. Wir haben auch unseren Blog ergänzt. Bitte schaut rein auf www.schwarzenberger.com. Folgt uns auf Social Media oder auch auf den Streaming-Plattformen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.